Einkaufssache, der Podcast von Beschaffung aktuell mit Alexander Gölz und Yannick Schwab.
Hallo und herzlich willkommen zu Einkaufssache, der Podcast für Beschaffung und Supply Chain Management. Mein Name ist Alexander Gölz, ich bin Chefredakteur der Beschaffung aktuell. Gemeinsam mit meinem Kollegen Yannick Schwab moderiere ich unseren Podcast. Hallo Yannick.
Hallo Alex und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Automatisierungsspezialist Festo ist im November im Rahmen des BME-Symposiums mit dem Procurement Excellence Award 2025 geehrt worden. Rund genug dachten wir uns, sich das ausgezeichnete Projekt und den Festo-Einkauf einmal genauer anzuschauen. Ja, deshalb freut es uns sehr, Dr. Boris Idler, Head of Global Procurement Excellence, und Philipp Janicki, Leiter Purchasing Process Excellence and Governance, begrüßen zu dürfen. Hallo Herr Dr. Idler, hallo Herr Janicki.
Hallo, grüß zusammen.
Ja, auch von mir herzlich willkommen an Sie beide. Schön, dass Sie dabei sind. Dann starten wir jetzt zu Beginn mit unseren Quickfire-Fragen. Ich beginne mal an Sie, Herrn Idler. Festo feierte ja im letzten Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. Wenn Sie dem Einkauf von 1925 eine moderne Technologie oder ein Tool zur Verfügung stellen könnten, was wäre das denn?
Von 1925? Ich glaube, ein Telegraph wäre das richtige Instrument gewesen und wahrscheinlich auch, was gibt es denn da noch, ein schnelles Pferd.
Okay,
für die
wunderbar.
Abteilungskommunikation.
Sehr gut. Genau, und die zweite Frage an Sie, spontan Einkauf oder wochenlange Recherche? Wie kaufen Sie denn privat ein?
Ein Mix, würde ich sagen. Bei den Dingen, wo ich nicht widerstehen kann, da kaufe ich sofort ganz impulsiv. Und bei Dingen, die nicht so wichtig sind, da überlege ich zweimal.
Alles klar, danke.
Ja, dann machen wir mit Ihnen weiter, Herr Janicki. Wenn Sie einen Tag lang einen komplett anderen Job bei Festo machen könnten, welcher wäre es?
Ich glaube, ich würde genau das Gegenteilige machen. Einen Tag mal Vertrieb, mal in die Kundenseite reinschnuppern, das wäre schon auch mal super interessant, auch wie der Einkauf von der Seite wahrgenommen wird.
Ja, das stimmt, das glaube ich. Und ja, verhandeln Sie im Urlaub auf einem Markt oder zahlen Sie den ersten Preis?
Ich verhandle. Ich bin gerade in asiatischen Ländern, macht das richtig Spaß. Wenn der, oder wo auch immer, aber da ist mir jetzt in den letzten Jahren so ein bisschen, da freut man sich drauf, wenn man schon im Flieger sitzt, irgendwie das Erste, was ich kaufen will. Ich akzeptiere das auf gar keinen Fall. Minimum 50% müssen gehen.
Oh. Stark. Nicht schlecht.
Sehr gut, ja. Okay, ja, vielen Dank für die Einblicke. Ja, dann tauchen wir jetzt auch thematisch ein. Bevor wir uns jetzt gleich dem Award-Projekt widmen, können Sie uns einmal beschreiben, wie der Festo-Einkauf denn aufgestellt ist?
Ja, gerne. Also, es ist zweigeteilt. Heute würde ich sagen, ist es sehr international und dient auch den verschiedenen Regionen mehr und mehr den spezifischen Anforderungen dieser Regionen. Wir haben nach wie vor natürlich noch eine sehr starke Präsenz in Deutschland, weil wir auch hier noch starke Produktionswerke haben und viel Einkaufsvolumen hier liegt. Aber natürlich arbeiten wir mittlerweile eigentlich rund um den Globus mit verschiedenen Abteilungen und Kollegen zusammen, kommen aus dem direkten Einkauf, indirekten Einkauf, Lieferantenentwicklung, Projekteinkauf und natürlich auch unserer Funktion.
Okay, können Sie es noch ein bisschen spezifizieren, also ein bisschen was so zur Teamgröße sagen und auch vielleicht zum globalen Einkaufsvolumen grob?
Ja, wir bewegen ungefähr, was wird es sein, 50%, 60% vom Umsatz der Firma jährlich, ja, also abhängig vom Jahresumsatz. Also wir haben ein relativ hohes Beschaffungsvolumen, wenn man es auf die Fertigungstiefe repräsentiert oder wenn man das in Bezug sieht. Ich würde sagen, also insgesamt werden wir ungefähr 270 Personen sein aus Einkauf, Lieferantenentwicklung, ja, sowas in etwa, ja.
Okay, gut.
Ja, jetzt also an der Stelle nochmal Glückwunsch zum Gewinn des Awards, zum BME Award 2025. Sie wurden ausgezeichnet für das Projekt Now, Procurement Reimagined Across All Boundaries. Können Sie da mal beschreiben, worum es da geht, was da dahinter steckt?
Fang du an, Philipp. Du holst schon Luft.
Ich hol schon Luft, ja. Ja, ich glaube eigentlich das, was du gerade angesprochen hast, Boris, mit der wahnsinnigen internationalen Aufstellung des Einkaufs, hat das Ganze so ein bisschen angefangen, ne? Also, dass man natürlich mit der Zeit immer weiter gewachsen ist als Firma, immer internationaler geworden ist und natürlich der Einkauf da auch immer weiter nachgezogen hat. Da aber natürlich auch immer, ich meine, wie es so ist, in der Wachstumsphase entsteht etwas, was in dem Moment wahrscheinlich gut ist. Aber natürlich dann vielleicht nach 5 Jahren irgendwie so überall entsteht so seine Eigendynamik und so weiter. Jedes Land ist so ein bisschen, ja, spezialisiert sich halt das darauf, was sie sehr konkret brauchen und vergessen an der einen oder anderen Stelle vielleicht, dass es so dieses insgesamt große Bild natürlich immer geben muss, diese große Einheitlichkeit. Und das so ein bisschen kombiniert mit all den Themen, die da in den letzten Jahren aufgekommen sind. Also da ist die ganzen Regulatoriken, die auf der Welt aufgekommen sind. Die wahnsinnigen Supply Chain Risiken und so weiter. Das war einfach dann, da ist zu viel passiert, als dass man einfach jeder für sich selbst daran arbeiten konnte. Und da haben wir gesehen, okay, da muss man eine gewisse Einheitlichkeit haben, damit man als Firma auch wieder als Einheit funktioniert und eine gewisse Aufgabenteilung auch wieder etablieren kann, da wo sie Sinn macht. Also tatsächlich zu überlegen, wie muss der klassische Einkäufer eigentlich allgemein sein? Wo muss er denn vielleicht ein bisschen spezieller sein in irgendeinem Land? Wie muss der Qualitäter in unterschiedlichen Situationen reagieren? Ist unglaublich wichtig. Aber sich auch immer dazu überlegen, was soll er denn eigentlich nicht tun? Was soll denn vielleicht irgendwie zentral laufen? Also wenn man jetzt gerade das Thema Regulatorik anspricht, ne, dass sich da jeder mit beschäftigt, was jetzt hinter irgendeinem neuen Gesetz der EU verbirgt. Weiß ich jetzt nicht, ob das tatsächlich Sinn macht. Da macht es vielleicht Sinn, irgendwo zentral Strukturen aufzubauen. Das Und stimmt. Das war wirklich so der Punkt. Ja, ich glaube, Boris, kannst du vielleicht noch ein bisschen was dazu sagen, wie so die allgemeine Situation wirtschaftlich Stagnation dann auch war?
Ja, also ich glaube, ich würde es immer mit diesem Stichwort Synchronisierung oder Synchronisation beginnen. Also wir haben einfach gesehen, dadurch, dass wir mehr und mehr auch den ja, Produktionsfootprint der Firma verlagern, dass auch verschiedene Märkte immer wichtiger wurden. Wir haben ja gut traditionell natürlich sehr starkes Geschäft im ganzen Dachraum gehabt oder immer noch natürlich, aber natürlich sind andere Märkte vom Wachstum her interessanter geworden. So hat sich natürlich auch in ja, den letzten Jahren die Firma ja, diesen Märkten verstärkt gewidmet und man musste dann auch verschiedene Einkaufsfunktionen neben den Produktionsfunktionen eben aufbauen, das ist klar. Und eine der Herausforderungen war natürlich, dass wir dann in diesem Zuge immer weniger Kontrolle darüber hatten, wie die Prozesse global synchronisiert wurden. Ja, wir hatten dann zwar irgendwann auch in den verschiedenen Einkaufskategorien, in denen wir uns befinden, die tatsächlich die Einkaufsverantwortlichen global verteilt in verschiedenen Regionen. Das heißt, ein Team besteht eben aus Leuten in Indien, aus ungarischen Kollegen oder eben auch US- und deutschen Kollegen. Das heißt, wir haben festgestellt, die mangelnde ja, Abgestimmtheit über die Prozesse global führt oft dazu, dass einfach sehr viel Kommunikationslag entsteht. Ja, und da haben wir gesagt, okay, was wir erstmal machen müssen, ist diese Synchronisierung und eigentlich auch ein gleiches Verständnis über die Prozesse zu erarbeiten, zum Beispiel bei der Lieferantensuche, Qualifikation eben auch oder Ausschreibungsprozesse, wie gehe ich davor, wie bearbeite ich den globalen Spend? Und haben dann aber auch gesehen, die großen Erfolge, die wir haben wollen, ja, oder auch die nächste Schritte in der Performance zu holen, müssen wir uns auch mit den zentralen Nachbarbereichen noch viel stärker abstimmen. Also die Prozesse auch über unsere Bereichsgrenzen hinweg denken und designen, damit wir dort auch möglichst Geschwindigkeit gewinnen. Also das ist natürlich ein zentraler Punkt, ist die Geschwindigkeitserhöhung und möglichst wenig Reibungseffekte zu haben, dadurch, dass man sich eben undefinierten Prozessen widmen muss und erstmal klären muss, wie läuft das eigentlich ab zwischen uns, zum Beispiel zwischen der Supply Chain in den Werken, mit dem Einkauf, mit der Entwicklung, mit dem Einkauf, mit Lieferantenentwicklungsbereichen, mit der Zentralqualität etc. Und haben dann festgestellt, okay, wir müssen eben über die Bereichsgrenzen hinweg diese Prozesse definieren und eben auch die ganz genau definieren, welche Funktionen sollen denn zusammenarbeiten? Das war eigentlich der letztendlich dann der Hauptimpuls, der dann zu dieser Transformation geführt hat.
Das heißt, es ging halt so ganz klar um die Funktionen, um das Skillset, um die Workflows und jetzt nicht einfach irgendwie darum, irgendwie, keine Ahnung, eine Software über alle Länderorganisationen irgendwie auszuspielen oder sowas, sondern es ging wirklich in die Tiefe der Organisation quasi.
Ja, wir können, sagen wir gleich auch noch was, aber natürlich, wir sind ja recht technologiegetrieben. Ja, also wir suchen immer, es kommt halt aus unserer Prägung, vielleicht auch die DNA der Firma, es gibt ein Problem, hier ist die Technik. Ja, funktioniert nicht, hier hast du deinen Zylinder. Ja, das ist so die unsere natürliche Antwort. Und diesmal haben wir eben festgestellt, wir müssen einen Schritt noch zurückgehen. Die Antwort muss erstmal in einer anderen Form der Zusammenarbeit gelöst werden, um dann auch die großen Technologien effektiv einsetzen zu können. Das war im Prinzip der Grund, weshalb wir erst mit Organisation angefangen haben. Oder Philipp, wie siehst du es oder wie hast du es in Erinnerung?
Ja, ich glaube, also mir fällt da sofort ein, ich sage mal in Anführungszeichen, Fun Fact ein, dass ja gerade bei den ganzen technischen Lösungen wir auch zunehmend Probleme hatten, das in die Welt auszurollen. Ne? Also wenn man jetzt gerade irgendwie so ein, ja, von Land zu Land gegangen ist und ich sag mal in Deutschland angefangen hat, eine technische Lösung auszurollen und dann stößt man irgendwie aufs zweite Land, geht nach Bulgarien, in unserem Fall Indien oder China und kommt dann mit der gleichen technischen Lösung an und sagen erstmal, ja, aber bei uns ist ja alles, so geht's nicht, so geht's nicht, so geht's nicht. Ne? Und da sind wir irgendwo immer an diesen Punkt angekommen, dass du sagst, okay, da ist eigentlich viel zu viel Aufwand drin und entsprechend ist so nur technische Lösung auf, das kann nicht nur die Antwort sein. Mhm. Das haben wir am eigenen Leib, glaube ich, selbst gespürt und dann auch so gesagt, da muss eigentlich was passieren, da müssen wir reingehen. Und dann können die großen technischen Lösungen wieder folgen. Ne? Also wenn man da auf so ein gutes Fundament aufsetzen kann, dann kommen wir hoffentlich bald auch wieder in den Genuss, irgendwo mit der nächsten Lösung überall auf der Welt gleichzeitig im besten Fall in Rollout zu gehen und dann viel schneller eben Effizienzen darüber heben zu können. Also sehen wir halt irgendwo, mittlerweile ist es fast ein zweiter Schritt anstelle ein erster.
Ja. Und ist diese Transformation, ist dieses Projekt jetzt abgeschlossen? Ist es ein stetig weiterlaufender Prozess? Wie kann man sich das vorstellen?
Also ich würde schon sagen, die erste Phase von dem, was wir machen wollten, ist abgeschlossen insofern, dass wir eben so die zentralen Pflöcke jetzt, glaube ich, global einheitlich gesetzt haben und auch, das ist, glaube ich, der wichtigste Punkt, auch die globale Einkaufsmannschaft sich daran orientiert, ganz, ganz bewusst. Ja, das ist auch, ich denke, so ein Hauptfaktor für Veränderung oder für Change an sich. Man will ja immer die Veränderung irgendwie sichtbar machen und managen, aber bei uns war es oft so, die Veränderung war es dann so groß, dass es einfach, die Veränderung wird sofort sichtbar, wenn jemand eine andere Rolle hat, etc. Ja, also insofern würde ich gesehen, diese Hauptthemen, die wir implementieren wollen, die sind implementiert, aber wir steigen jetzt natürlich schon in die nächste Welle ein. Ja, also das ist ja so eine sehr starke Grundlagenarbeit gewesen und gibt uns jetzt, glaube ich, auch den richtigen Drive, um diese nächsten großen Themen anzugehen, die ja einfach durch diese Veränderung, der wir ausgesetzt sind, niemals stoppen werden.
Ja, ganz gut. Ich verstehe das tatsächlich auch bei uns so, dass wir das Ganze so aufgesetzt haben, unsere ganze Organisation, dass sie halt eben genau dafür gemacht ist, für Veränderung. Ja, also dass jegliche Form von neuem Anspruch, von neuer Anforderung, die der Markt bringt, die Firma in sich mit sich trägt, die Regularien mit sich bringt, dass wir da relativ schnell darauf reagieren können. Ja, und genauso Boris, wie du es jetzt gesagt hast, so dieses Grundprinzip, das war die größte Veränderung, ne? Aber dass wir darauf aufbauen können, dass dieses Rahmenwerk neue Veränderung zulässt, war immer ein wahnsinniges Anliegen von uns in dem Projekt. Ich fand auch das Bild ganz schön damals, als wir diskutiert haben, ne, so dieses Framework haben wir das ja auch genannt und gesagt, ja, eigentlich ist es ja so ein Setzkasten, so ein Rahmen und so weiter, wo eine Blume rauskommt, kann wunderschön sein, ja, kann aber auch dummerweise irgendwie ein ganz schön schlimmer Windstoß, Orkan kommen, was auch immer, Blume knickt um. Und da wollen wir natürlich schon irgendwo sagen, okay, da sollte vielleicht die nächste Blume auch noch wachsen können, die vielleicht nochmal ein Stückchen schöner ist. Ne? Also dieses Organische, dass man organisch als Organisation auf Veränderungen reagieren kann, war Schlüsselelement.
Mhm. Ja, ich denke, das ist auch so ein guter Punkt. Das ist vielleicht untypisch, weil normal sagt man, okay, wann beginnt das Projekt? Wann endet das? Ja, so Anfang, Ende. Aber tatsächlich ist dieses Projekt so gewesen, dass es bewusst ja eben diese Wachstumspfade erleichtert, weil bestimmte Kernelemente der Organisation neu geschaffen wurden. Nehmen wir zum Beispiel dieses Thema Risikoresilienz, ist ja ganz neu in die Organisation eingebettet worden. Und natürlich dann bedingt es, dass es sich verändert. Ja, deshalb glaube ich tatsächlich, ist es so ein wichtiger ja, Baukasten oder ein Fundament gesetzt worden, wo sich jetzt ja sehr gut weiterentwickeln lässt.
Ja, vielen Dank. Danke, Herr. Erst einen guten Einblick zu.
Prima, ja, vielen Dank. Dann gehen wir jetzt ein bisschen tiefer noch rein. Ja, Herr Dr. Idler, die Zahl der Rollen im Einkauf ist ja durch das Projekt von 130 auf 19 gesunken. Das klingt ja auch nach einem sehr krassen Umbruch. Wie haben Sie denn das genauer umgesetzt?
Gut, Rollen, um das vielleicht nochmal genau zu erklären. Wir haben uns tatsächlich die Job Descriptions angeschaut, die weltweit all das beschreiben, was im Prinzip in Einkaufsfunktionen enthalten ist. Ja, also wir sind ja über zum Beispiel Einkaufsfunktionsbeschreibungen in Brasilien gegangen. Was wird dort eigentlich im Jobprofil unter Einkauf verstanden? Welche Funktionen sind dort, zum Beispiel in der Lieferantenentwicklung etc.? Wie ist es in China, in USA, in Deutschland? Und diese Sammlung ergab eben, dass wir im Prinzip ja über diese 130, ein paar mehr waren es auch noch, unterschiedliche Definitionen hatten, was eigentlich die Leute tun sollten. Einfach mal ausgehend von der Arbeitsbeschreibung. Ja, was ist das Ziel, was ist der Zweck, ja, meiner Tätigkeit? Warum wurde ich eingestellt? Ja, was soll ich tun? Ja, und ausgehend davon haben wir gesagt, okay, das ist schon ein Riesenproblem in dieser globalen Zusammenarbeit. Das kann schon dann nicht zu dieser Synchronität führen, besonders wenn wir natürlich Wechsel haben in der Funktion, ja, oder wir haben Leute, die das Unternehmen verlassen oder neu eintreten. Wie werden denn diese Leute dann auch herangeführt an das, was wir eigentlich von ihnen möchten? Und das heißt, das Erste, was wir natürlich dann gemacht haben, war zu definieren, wie können wir denn global einheitliche Jobprofile definieren und dann aber auch implementieren in den ganzen Regionen. Und so sind dann letztendlich diese 19 entstanden, wo wir dann im nächsten Schritt tatsächlich auch dieses Jobprofil den einzelnen Personen zugewiesen haben, mit dem Ziel, wenn dann natürlich Unterschiede sind, auch so einen Entwicklungspfad in Fokus zu dem Zielszenario zu geben. Ja, das ist also, was unter diesen Jobprofilen zu verstehen ist. Und ja, das ist natürlich schon eine große Veränderung, je nachdem, wo das Individuum jetzt gerade abspringt, kann das natürlich großen Impact haben auf das, was er eigentlich dachte, oder eben, ja, oder eben auch nicht, oder sich einfach nochmal präzisieren in dem, was er sowieso schon tut.
Okay, gab's eine spezielle Strategie, wie Sie es genau umgesetzt haben, also auch wie Sie die Kolleginnen und Kollegen da mitgenommen haben in dem Change-Prozess?
Ich glaube, Philipp, du kannst da am besten was dazu sagen, hast da viel gemacht.
Ja, also von Anfang an, das lässt sich auf jeden Fall schon mal von vornherein sagen. Also bei der Anforderung, was sind denn überhaupt eure täglichen Herausforderungen von allen Kollegen, die dort schon mit abzuholen, war Schlüsselelement, um da so ein gewisses Buy-in überhaupt schon zu haben. Ich werde gehört, ich darf sagen, was ich denn eigentlich möchte. Und dann immer durch das Projekt durch diese Feedbackschleifen einholen. Ja, also du hattest das Problem, wir haben die Lösung dazu oder eine Idee der Lösung. Was sagst du jetzt? Passt es für dich? Löst es dein Problem? Oder müssen wir eigentlich nochmal von einer komplett anderen Richtung kommen? Kostet natürlich Zeit, aber ich glaube, so konnte man die Akzeptanz schon deutlich steigern. Und wenn man dann irgendwo noch diesen ganzen, ja, ich hänge so ein bisschen diese Rollout-Sprache, aber dann tatsächlich dieses in die Welt raustreiben nimmt, ja, also große Marktplätze veranstaltet, haben gesagt, das sind eigentlich so die Kernideen davon, daraus leitet sich das ab, das bedeutet das für dich. Ja, das war absoluter Schlüssel, immer jedem zu sagen, was denn eigentlich, was ist Phase, wo kannst du mitwirken, wo hast du eine Veränderung in deinem täglichen Doing tatsächlich. Das war immer wichtig, also dass auch jeder tatsächlich spürt, okay, es betrifft mich und im besten Fall, es betrifft mich positiv, also ich habe ein positives Erlebnis daraus. Also das, ja, ich meine, es geht immer Veränderung. Also recht erwiesen, das ist irgendwo ein bisschen mit Angst, also es ist mehr Risiko für jemanden als Chance im ersten Moment, wenn man das tatsächlich dann schön umdrehen kann und sagt, okay, du brauchst dir keine Angst haben, das wird besser für dich. Das war das Ziel. Sind da viele, wenn sie das auch verstehen, warum wird das besser für mich, dann auch wirklich besser mit dabei. Und wenn dann eine andere Rollenbeschreibung drinsteht, ja, und man eigentlich weiß, okay, das bedeutet für mich vielleicht auch Wachstum, weil ich plötzlich auch die Chance habe, etwas Globales zu machen, weil ich die Chance habe, mich irgendwo im internationalen Kontext mehr einzubringen und so weiter, gerade im Ausland. Das war sicherlich eine tolle Sache und haben da auch viele Möglichkeiten geschaffen, auch viele schöne Erfolgsstories da drin, dass zum Beispiel einer unserer Category Manager, also einer, der relativ viel Spend verantwortet, mittlerweile nicht mehr in Deutschland sitzt, sondern in Ungarn und betreut das deutsche Team hier. Also schöne Organisation letztendlich, macht auch irgendwo Sinn aufgrund der Bedarfsdeckung, die ja dort eher im osteuropäischen Raum mehr für Europa da ist. Von daher war das dann aber auch Role Model für andere, auch gerade international zu sagen, hey, das ist eine Chance, meine Rolle, die vielleicht früher eher lokal basiert war, okay, ich habe aber die Chance, wenn das so ist, dann auch global zu wachsen. Andersrum aber genauso, ne? Ich habe in Deutschland auch mehr die Möglichkeit, international interdisziplinäre Teams anzuleiten und dort auch halt mein Wachstum zu sehen. Also es ist nicht mehr nur linear, wie ich mich entwickeln kann, sondern halt in einem breiteren Spektrum und das dann halt eben als konkrete Chance wahrzunehmen, ist für Leute, glaube ich persönlich wertvoll.
Ich denke, wir haben auch die internationalen Rollen ganz spezifisch sehr gestärkt. Also weil wir auch neue Rollen eingeführt haben in die Spend-Management-Funktionen, zum Beispiel dieses, bei uns nennt sich eben Category Lead Buyer oder man kann darunter eine Art Subcategory Manager verstehen und die sind natürlich schwerpunktmäßig auch international aufgesetzt und diese Rollen gab es nicht und dann hat man natürlich die Chance, wirklich global strategische Verantwortung zu übernehmen, egal wo man ist, ja, also auch im Hinblick auf diese Entwicklungspfade in der Organisation ist das natürlich schon schön geworden. Und ich denke, wir haben auch durch dieses Projekt wirklich so eine ganz neue oder viel intensivere Form der Internationalisierung erzwungen. Ja, weil man konnte wirklich jetzt oder heute ist es so, nur noch im globalen Verbund erfolgreich sein. Man kann es nicht mehr alleine managen von einem Schreibtisch aus irgendwo in Deutschland, sondern diese Kooperation ist schon einer der Schlüssel zu den Erfolgen, was auch die Zielerreichung angeht.
Okay, ja, vielen Dank. Noch eine Rückfrage nochmal gerade auf die Rollen und die neuen Rollen. Dann war das dann schon ein bisschen auch so ein iterativer Prozess oder haben Sie das von vornherein, sagen wir, die neuen Rollen definiert?
Es ist beides. Also wir haben relativ früh gemerkt, dass wir natürlich bei gewissen Dingen einfach eine Funktionslücke haben. Ja, also wir hatten natürlich immer mal wieder Taskforces, aber irgendwann werden natürlich Taskforces irgendwie zum normalen Abbild in der Organisation. Das heißt, wenn diese Tätigkeiten eben laufend stattfinden, muss man sie irgendwo auch ist einfach die Realität implementieren. Ein Beispiel ist natürlich das Thema Nachhaltigkeit, was ja wahrscheinlich vor 10 Jahren noch nicht so einen starken Fokus hatte, zumindest bei uns in der Industrie. Das hat natürlich in anderen Industrien, zum Beispiel im Food oder so, vielleicht nochmal anders oder Textil, aber bei uns eben nicht. Das heißt, diese Funktionen mussten eben kreiert werden. Das war quasi auf der Hand. Schwieriger wurde es natürlich dann, im Konkreten, wenn es darum geht, okay, wie müssen wir uns verändern, dass dann eben auch die zentralen KPIs, an denen wir gemessen werden, also nicht nur Kosten, auch andere, optimiert werden? Also wie können wir uns da steigern? Und das sind natürlich so Fragen des Spend-Management global. Wie soll ich das in Zukunft anders machen? Und daraus sind dann natürlich diese Themen entstanden, die ich gerade schon erwähnt habe, eben dieses Subcategory-Management, dass wir sagen, okay, wir müssen, und Philipp muss unbedingt nachher noch was sagen, dass diese spezifischen Tools eben auch tiefer gehen müssen. Aber wir versuchen natürlich, das, was wir bearbeiten, den Spend einfach noch genauer zu bearbeiten, noch besser zu verstehen, wie sind die Lieferanten, wie ist die Lieferantenstruktur, wie ist der Markt, wie müssen wir sourcen, wie wollen wir die Lieferantenqualität einbinden. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Und dann natürlich auch, wo wir die Frage stellen, was wollen wir denn hier gar nicht mehr machen? Also auch Stichwort Gründung dieser Service Center global, die eben auch in dem Projekt getätigt wurden.
Okay,
Philipp muss das jetzt unbedingt jetzt noch auf der Tool-Seite ergänzen. Ich glaube, da muss man, ist wahrscheinlich schon unser Trend, dass wir da nochmal genauer reinschauen.
Ja, also ich glaube, ja, das zieht natürlich einiges nach sich, ne? Also ich hatte es ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass man quasi, wenn man eine globale Organisation hat, dann auch sehr schön mit Tools aufsetzen kann. Dann wird aber auch natürlich der Anspruch seitens der Organisation ein bisschen höher, dass auch viele Dinge viel besser ausgestaltet werden, ne? Also dieses tatsächliche Strategy to Action, also wie komme ich denn eigentlich von meiner globalen Strategie, die mit allen, also erstmal, wie komme ich überhaupt zur globalen Strategie, wie kann ich denn alle Bedarfe, die weltweit aus allen Bereichen kommen, sei es jetzt tatsächlich aus den Werken, von den lokalen Einkaufskollegen, von der Qualität, von den Entwicklern, vom Vertrieb vielleicht auch tatsächlich konsolidieren in eine gute Strategie, wo man sagen kann, okay, da brauche ich eigentlich was, was das gut konsolidiert und die jede Perspektive gut mit reinnimmt. Aber dann im nächsten Schritt natürlich auch, wie komme ich da dann tatsächlich dazu, dass diese ganze Tool-Landschaft das auch nochmal wieder zurückspiegelt. Also wie komme ich denn tatsächlich, dass der den Lieferant anfragt, den er tatsächlich anfragen soll? Ja, fragt er jetzt jemanden an, der eigentlich schon abgebaut werden sollte, weil es in meiner Strategie eher vielleicht eine Dual Source, aber eher bezogen auf zwei Lieferanten in unterschiedlichen Regionen vielleicht ist, baut er gerade eine dritte auf, was ich aber eigentlich gar nicht will. Ja, oder andersrum, eigentlich will ich eine dritte aufbauen, um Versorgungssicherheit abzusichern, höheren Wettbewerb zu schaffen. Da geht eine komplett andere Richtung lokal einher. Wie bekomme ich diese zwei Welten wieder zusammen? Ja, und da gehen wir relativ tief rein. Aber natürlich auch Skalierbarkeit in den Tools. Ja, also gerade das Thema, wie komme ich eigentlich von meinem Spend zu Ideen zu Savings? Also was hat jemand anderes aus einem anderen Land gemacht? Kann ich davon partizipieren? Dieser Idee von der Innovation, die er da vielleicht schon geschaffen hat, komme ich da auch rein, ja, dass sowas halt automatisiert läuft. Also entdecke ich Muster in dem, was Menschen tun und kann ich die dann auch übertragen auf andere. Und da stecken wir halt viel in dieser Tool-Landschaft drin. Natürlich Fundament stimmt dann auch dann wieder. Das war ja auch ein Riesenteil, tatsächlich das datentechnisch gut zu unterfüttern. Also wie sind die Datenstrukturen, um das auch zu unterstützen? Das ist auch ein Riesenteil. Wo Menschen sind, sind irgendwo mittlerweile auch viele Daten und die müssen natürlich genauso stimmen wie Wissen. Also irgendwo ist es so eine Punktewolke, die ohne Verbindungen einfach nicht funktioniert.
Ja. Okay, ja, sehr spannend. Dankeschön.
Ja, ich habe noch eine Nachfrage zu den vorher mal beschriebenen Funktionsbeschreibungen, die Sie quasi international zusammen gesammelt haben und verglichen haben und dann zusammengefügt haben. Gab es da irgendwie auch so einen Fall, wo Sie die Funktionsbeschreibung gesehen haben und dachten, was hat es hier irgendwie in der Funktion des Einkaufs zu suchen? Gab es da irgendwie so einen Fall, wo Sie dachten,
also, ja, total daneben war es wohl nicht. Also, aber wir haben gesehen, als wir zum Beispiel die brasilianischen oder portugiesischen Jobprofile übersetzt haben, ja, dass es natürlich von der Funktion schon sehr stark auf operatives Beschaffungswesen konzentriert war, von der Beschreibung heraus. Ja, ja, so gut waren wir dann schon, dass es im weitesten Sinne was mit Einkauf zu tun hatte, was da beschrieben wurde.
Sehr gut.
Ja.
Super, ne, vielen Dank. Ja, dann Herr Janicki, der Festo-CEO Thomas Böck hat im Interview mit unserem Schwestermagazin Industrieanzeiger und Automationspraxis die Innovation als die DNA ihres Unternehmens beschrieben. Und ja, das auch, also Festo ist ja auch bekannt für hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung. Welche Rolle nimmt der Einkauf da ein und was bedeutet das auch für die Zusammenarbeit dann direkt mit den Abteilungen, mit den anderen Abteilungen, auch vor allem mit den Lieferanten?
Ich glaube, Innovation ist ja was, also glaube ich daran, dass das zustande kommt, wenn ich sehr gutes Fachwissen intern habe mit Impulsen von extern. Ja, und das betrifft dann natürlich sowohl den Einkauf als auch den Vertrieb, die natürlich wahnsinnig viele Schnittstellen nach außen haben und wahnsinnig oft mit irgendetwas konfrontiert werden, ja, sei es einem Problem, ja, was ist da draußen, ja, was könnte ich lösen, und das gepaart mit sehr gutem Fachwissen intern kann natürlich zu einer innovativen Lösung führen, aber es geht natürlich auch irgendwo andersrum und da kommen wir auch mehr in Richtung Einkauf. Ich habe ein Problem, vielleicht gibt es ja da schon eine Lösung für oder beziehungsweise für ein Gesamtproblem, für eine Gesamtinnovation, die ich vielleicht brauche. Da könnte es doch vielleicht schon so eine Teillösung geben, die vielleicht Schlüssel ist für mich. Und ich glaube, da kann der Einkauf wirklich einen sehr, sehr guten Beitrag leisten, dieses externe Wissen reinzubringen. Und es geht in alle Dimensionen. Sei es jetzt tatsächlich, dass man einfach nur guckt, was für Fertigungstechnologien, was für Entwicklungen in Fertigungstechnologien oder Fertigungstechnologien allgemein gibt es denn eigentlich, in denen ich super gut, die ich super gut anwenden könnte für unsere Produkte. Ja, wo habe ich vielleicht was ich extern super leicht zukaufen kann, wo ich selber nicht so viel Aufwand reinstecken muss und so viel schneller am Markt sein kann? Wo habe ich vielleicht eine Komponente, die ich für ein gesamtes System brauche, die mein System komplett innovativ macht? Komme ich halt einfach schneller an den Markt mit. Aber natürlich auch dediziert Wissen dazu zu nehmen von extern, ja, wo es wirklich Sinn macht. Also klassisches Beispiel ist ja wirklich mal externe Beratung, aber auch wenn man externe Entwicklungsdienstleistungen oder sowas dazu nimmt, spezialisierte Dienstleister. Safety ist ja auch immer so ein Thema, wo man gerne auch mal von extern den einen oder anderen Impuls vielleicht noch mitbekommt. Das sind ja alles so Themen, wo ich sage, okay, da kommt man halt einfach schneller zu einer Innovation, wenn man sich extern tatsächlich Unterstützung nimmt und jemand, der sich halt wahnsinnig gut in dem Fachbereich auskennt. Wir haben dazu ja auch ein strategisches Projekt ganze Zeit betreut und gemacht, wo wir gesagt haben, okay, hey, wie können wir das skalierfähig, eigentlich ein Einkäufer ist, super oft auf Messen. Wie bekommen wir denn eigentlich dieses Wissen, was er da von extern aufsaugt, intern zur Entwicklung, damit die davon schnell partizipieren können? Eine App dazu gemacht, wo jeder auf der Welt als Einkäufer sagen kann, ich mache einfach schnell ein Foto, stell das rein, kann es ungefähr klassifizieren und dann kann die Festo-Welt damit weiterarbeiten und das aufnehmen.
Cool.
Also mal als ein Beispiel genannt.
Ja, spannend. Echt. Ja, vielen Dank.
Ja, dann blicken wir jetzt abschließend noch auf das, ja, auf das neue Jahr 2026. Welche Themen stehen denn ja in diesem Jahr ganz oben auf der Agenda des Festo-Einkaufs?
Nun, zunächst mal ist es natürlich die Zielerreichung. Ja, also und wie können wir die Zielerreichung garantieren, ist tatsächlich, dass wir dieses Jahr nochmal uns wahrscheinlich operativ anpassen werden. Ja, also dass wir auch nochmal gerade dieses Thema Funktionen, Zusammenarbeit nochmal schärfen werden, ganz sicher. Und dass wir aber auch dieses Jahr jetzt tatsächlich technologisch nochmal nachlegen wollen. Ja, das ist sicher etwas. Und ich glaube, ein ganz, ganz großer Fokus dieses Jahr ist tatsächlich Wirkung zeigen. Ja, also wir wollen wenig investieren in Dinge, die wir konzeptionell ausarbeiten, aber dann nicht tun, sondern wir wollen wirklich sehr stark in dieses Machen kommen. Das ist, ich würde sagen, das ist so das Jahr der Realität, würde ich sagen. Ja, wir haben oft viel Konzeption gemacht und dieses Jahr müssen wir abliefern.
Das vielleicht aufzugreifen, das fast schon langweilige Thema KI, was ja in den Jahren immer weiter aufgebaut wurde. Ich meine, was haben wir in den letzten Jahren gemacht, um wirklich konkreter abzuleiten? Wir haben Konzepte erstellt, ne? Wir haben mal Piloten gefahren, wir haben gesagt, okay, was könnte damit eigentlich funktionieren? Relativ schnell, quick and dirty und so weiter. Aber das ist natürlich immer nur so, das bleibt im Konzept. Und dieses Jahr wirklich gesagt, okay, wir haben jetzt Wissen gesammelt, wir haben das Fundament dazu, jetzt gehen wir raus und sagen, skalierbare Lösungen, Wirkung erzielen, damit die Effizienz in der Organisation deutlich gesteigert werden. Mal ausgehen tut uns das Geschäft sicherlich auch dieses Jahr wieder nicht.
Das glaube ich Ihnen, ja. Okay.
Können Sie da sagen, in welchem Bereich dieses Thema KI, in welchem Bereich des Einkaufs das dann stattfinden soll, wo Sie da konkret jetzt konkret werden wollen?
Also insbesondere im Ausschreibungsprozess wollen wir deutlich mehr Effizienzen dadurch haben von dem Ausschreibungsdesign. Also wie setze ich eigentlich eine Ausschreibung sinnvoll auf, dass ich sie auch sauber zusammentragen kann, alle Informationen aus der Organisation zusammenbringen, voll integriert. Dann tatsächlich in der Interaktion mit dem Lieferanten. Also tatsächlich, ja, wie kommt denn sein Angebot in unsere Form? Ja, dass man dem einfach nochmal einen deutlich leichteren Eingang in unsere Welt irgendwo ermöglicht, aber uns dann zeitgleich irgendwo sagt, okay, wir kommen auch in eine Standardisierung rein, dass wir schneller vergleichen können. Sei es tatsächlich nur ökonomische Rahmendaten wie Preis, Lieferzeit, egal ob es auch Staffeln, Jahresmenge und so weiter, da schöne Szenarienbildung zu haben, aber natürlich auch so ein paar Randbedingungen natürlich wie, welche anderen Bedingungen kommen da rein, vielleicht auch tatsächlich so nicht-technische Aspekte dann sauber mit einpreisen zu können, die nicht unbedingt quantifizierbar sind, aber die ja dank der ganzen, ja, die man von einer Formlosigkeit, wenn man es so beschreiben will, tatsächlich in formelle, ja, wie kann man es nennen, tatsächlich direkt quantitative Merkmale umwandeln kann, damit man relativ schnell zum Vergabeergebnis kommt und letztlich ist zwar keine KI mehr, aber wie komme ich dann auch schnell dann wieder zurück in unsere Systeme? Wie kann ich das alles mit möglichst wenig manuellem Datentransfer bewerkstelligen? Überall da, in diesen Einzelschritten, wo KI Sinn macht, wollen wir rein. Überall da, wo klassische Elemente sicherlich manchmal sinnvoll und auch skalierbarer sind, bleibt man natürlich bei denen, aber dieser insgesamte Prozess einfach viel smoother für den Einkäufer, für den Qualitäter, für den Kollegen aus der Supply Chain zu machen, das ist ganz klar Ziel und Hauptfokus.
Super, Dankeschön.
Ja, vielen Dank für Ihre Einblicke in das Projekt Now bei Festo. Und dann sind wir jetzt am Ende unserer heutigen Folge. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie dabei waren.
Vielen Dank für die Fragen.
Und danke, dass wir dabei sein durften.
Mhm. Auch in meiner
Seite. Sehr gerne, danke. Sehr gerne. Ja, und wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine weitere Folge verpassen möchten, dann abonnieren und bewerten Sie unseren Podcast gerne auf den einschlägigen Plattformen und folgen Sie uns auf LinkedIn. Das würde uns sehr freuen. Dann sage ich Dankeschön und bis bald.
Bis bald.
Das war Einkaufssache, der Podcast für Einkauf und Supply Chain Management von Beschaffung aktuell. Eine Produktion der Konradin Mediengruppe. Redaktion und Moderation Alexander Gölz und Yannick Schwab.